Na, ihr beiden, wie war die Schule?
Gut, gut. Wie war die Arbeit?
Auch gut. Wir haben heute eine neue Podcast-Folge aufgenommen.
Lass mich raten. Timo Stuhl hat wieder geknackt?
Nee, diesmal nicht. Der hat sich einen ganz neuen Arbeitsplatz eingerichtet.
Hätte ich nicht gedacht, dass sich das nochmal ändert. Aber Papa, du hast sicher wieder viel zu lange Fragen gestellt.
Ja, vielleicht.
Und worum ging's heute? Erklär's mir, als wäre ich 7.
Schatzi, du bist 7.
Sag ich ja.
Also es ging heute um Unternehmenskultur und um Vielfalt. Unternehmenskultur, das beschreibt im Grunde die Stimmung, die es in der Gruppe gibt. So in einer guten Unternehmenskultur, da fühlen sich alle wohl, da werden neue Leute herzlich willkommen geheißen, da kann man ehrlich seine Meinung sagen und so weiter.
Also eigentlich das, woran wir jeden Tag in der Schulklasse arbeiten?
Ja, im Grunde ist das genau, worüber wir gesprochen haben. Und bei Vielfalt geht es darum, dass man anerkennt, dass jeder Mensch anders ist und andere Sachen gut kann und dass man diese Unterschiede aber ganz bewusst benutzt, um erfolgreich zu sein. Es ist ein bisschen wie...
Sekunde mal, Papa. Erklärst du mir gerade, wie meine Fußballmannschaft funktioniert?
Ja, im Grunde ja.
Ihr Erwachsenen seid schon komisch, dass ihr für so einfache Sachen extra einen Podcast braucht.
Ja, wirklich.
Jede 2 Wochen, wir sind hier. Timo und Moritz diskutieren über Nachhaltigkeit und mehr. In der Logistik ist was los.
Thema heute bei Das Gleiche in Grün, Unternehmenskultur und Vielfalt in der Logistik. Zu dem Thema haben wir uns jemanden eingeladen, die dazu sehr viel sagen kann, nämlich Shukran Genjai von Hellmann Worldwide Logistics. Moin, Shukran.
Hallo Moritz, hallo Timo.
So, du bist Global Head of Sustainability, Social and Governance bei Hellmann. Und vielleicht ganz kurz zu deinem Hintergrund und du kannst gleich alles ergänzen, was ich vergessen habe oder möglicherweise falsch gelesen und interpretiert. Aber es gibt so einen roten Faden in deinem Lebenslauf scheinbar und das ist so das Thema der sehr großen Vögel. Du hast Wirtschaftsingenieurswesen studiert, bei Airbus währenddessen gearbeitet. Du siehst den Faden schon, ne? Auch wenn du ihn bisher noch gar nicht kanntest. Die großen Vögel aus Metall. Dann warst du Strategiemanagerin bei der LHT, also beim Kranich. Dann Assistentin in der Geschäftsleitung bei Kühn und Nagel. Und bist dann zu den Wildgänsen gewechselt, der Firma mit den Wildgänsen im Logo. Hast Leadership in Culture bei Hellmann gemacht und bist heute eben Global Head of Sustainability, Social and Governance. War das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
Das war super und das mit den Vögeln hatte ich jetzt noch gar nicht im Blick, aber man lernt ja auch gern was über sich selbst.
Verrat uns doch vielleicht zum Einstieg, was sich hinter deinem Jobtitel verbirgt. Was genau machst du bei Hellmann und vielleicht magst du auch noch 1-2 Sätze drauf verwenden für die vielleicht eher aus der Intralogistik kommen, zu erklären, was Hellmann eigentlich macht.
Ja, Hellmann ist eine große Spedition. Wir bewegen Ware von A nach B auf allen Verkehrsträgern. Und meine Rolle ist so gesehen relativ neu. Die gab es vorher noch nicht. Nachhaltigkeit besteht ja aus dem Dreiklang Environment, Social und Governance. Und ganz häufig, nicht nur in Deutschland, ist es ja so, dass man schon relativ fokussiert auf den grünen Bereich ist. Ist ja auch euer Podcast, das Thema ist auch gut so, weil ich glaube, dass alles, was in dem Bereich grün ist, also wenn wir darüber sprechen, Emissionen zu reduzieren, Klimastrategie, das sind Themen, die sind sehr präsent in den Medien, in der Politik. Ich glaube, da kann sich jeder sehr, sehr konkret was drunter vorstellen. Es gibt aber auch eben andere Bereiche, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und vor allen Dingen im sozialen Bereich. Und der Bereich, würde ich sagen, wenn man da reinguckt, dann sind das auch Dinge, die man schon versteht und die auch klar sind, aber sie sind eben nicht so präsent, nicht so greifbar. Und für uns als Unternehmen war es eben wichtig, diesem Dreiklang dem gerecht zu werden. Und deswegen gibt es meine Rolle und meinen Kollegen, der eben sich spezialisiert hat auf den Environment-Bereich, sodass wir im Unternehmen wirklich alle drei Säulen der Nachhaltigkeit angehen, anpacken. Und ich glaube, das ist auch erforderlich, weil sie eben alle auch sehr groß sind und wir große Herausforderungen haben.
Dann lass uns da doch kurz einmal einhaken, denn ihr habt diese Verantwortlichkeit ja neu geregelt vor gar nicht so langer Zeit. Es gibt jetzt dich und deinen Kollegen, die ihr diese Themen besetzt. Und was ich total überraschend fand, ist, an wen ihr berichtet, nämlich an den CDO Stefan Borggräve, der dann wahrscheinlich für Digitalisierung und Transformation zuständig ist. Aber das ist jetzt wirklich nicht so die Standardaufhängung für jemanden, der oder die Nachhaltigkeit, egal aus welcher Dimension, im Unternehmen pushen soll. Was ist denn die Idee dahinter, warum ihr das so aufgesetzt habt, auch in der Trennung der Rollen und nicht anders, so wie das quasi der Mainstream-Approach wäre?
Ja, also zum Split vielleicht erstmal einfach uns überlegt oder gemeinsam diskutiert, auch genau mit den verantwortlichen Personen, ja, wie erzielen wir Impact? Also wie können wir was bewegen? Und diese Themen sind einfach so, so groß, dass es eigentlich kaum möglich ist, zu sagen, ja, du, Moritz, jetzt alleine, du machst jetzt mal Nachhaltigkeit in diesem großen Laden. Kannst du schon machen, aber du wirst dann auf dem Weg merken, dass es wirklich schwierig ist, sich zu fokussieren. Und wir alle wissen, du brauchst Fokus, um was zu bewirken, um da wirklich Fortschritt zu erzielen. Und wie gesagt, weil wir gemerkt haben, Social und Environment sind beides riesige Themen und für uns eben gleichermaßen wichtig. Und dementsprechend war es für uns eigentlich relativ schnell klar zu sagen, ja, lass uns doch splitten, ist doch in Ordnung. Damit sind wir, glaube ich, ganz gut gefahren oder fahren damit auch ganz gut. Das so zum ersten Teil deiner Frage. Und das andere Thema, warum ist es jetzt bei Stefan Borggräve aufgehangen im Vorstand? Ich glaube, das zeigt eigentlich die Wichtigkeit, ehrlicherweise. Und auch ein bisschen das Thema, dass wir, glaube ich, da sind wir auch, glaube ich, besonders als Hellmann, zumindest in dem, was ich alles erleben durfte, dass wir nicht so starr an Strukturen kleben und festhalten, Nachhaltigkeit muss jetzt per se dort hängen und der muss das jetzt machen und so berichten, sondern wir gehen da immer mehr danach, wo wir denken, welche Personen sind eigentlich die, wo das am besten passt, auch vom Naturell, vom Typ, wer hat da den meisten Drive und wer ist an den Themen Transformation viel beteiligt und ich glaube, da ist Stefan wirklich genau der Richtige, das Thema mit zu pushen, deswegen bin ich mit dem Setup eigentlich sehr, sehr happy.
Prima, dann erklär uns doch vielleicht noch einmal eine Ebene unter der Überschrift deines Titels, also unter dem Aspekt Social. Was sind so die wesentlichen Themen, mit denen du dich beschäftigst jeden Tag?
Ich war ja in Elternzeit, bin ja quasi erst seit Mitte diesen Jahres wieder zurück. Insofern bin ich natürlich noch relativ viel am eruieren und priorisieren. Es sind einfach so, so viele Themen. Und deswegen muss man schon gucken, was sind die Dinge, die wir als erstes anpacken. Also man denke da nur, da gehören so Themen, um mal so ein Beispiel zu nennen, da gehören die Themen Arbeitsplatzsicherheit dazu, es gehört Gesundheit dazu, es gehört aber auch Vielfalt, Inklusion, Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Also das sind jetzt so riesige Wörter und oder Themen, die kann man ja nicht mal eben abhandeln oder mal eben mal so einen Projektplan schreiben, sondern das sind ja eher wirklich große Initiativen und Programme. Und damit ich da quasi auch nicht verrückt werde und wie gesagt immer mit dem Anspruch, auch Wirkung zu erzielen, ist es halt wichtig, dass man sich fokussiert. Und das, was als erstes für mich so auf der Agenda steht, ist nach wie vor das Thema Unternehmenskultur. Das ist bei uns im Social angegliedert, weil wir der Überzeugung sind, dass Kultur eigentlich der Schlüssel ist und das Fundament ist für alles, was man dann eben anpacken möchte. Und das zweite riesengroße Thema ist das Thema Vielfalt, also Diversity, wie wir uns da verbessern können, was wir dafür Maßnahmen ergreifen können. Das sind so die zwei großen Themen, die ganz aktuell da bei mir auf dem Zettel stehen.
Kannst du uns vielleicht noch mal kurz zur Einordnung von Hellmann darlegen, wie viele Mitarbeiter ihr seid und wo ihr überall auch vertreten seid? Weil wenn wir gleich über Unternehmenskultur reden, dann reden wir mit Sicherheit über ein globales Thema bei euch.
Absolut. Wir sind weltweit ca. 12.000 Mitarbeitende und auf allen Kontinenten und ich glaube fast in allen Ländern vertreten, also tatsächlich ein global agierendes Unternehmen. Das ist richtig.
So, Unternehmenskultur, Stichwort. Hast du genannt, hat Timo genannt, interessiert uns heute brennt. Und ich bin ja Wissenschaftler und da startet man ja oft mit Definitionen und wir müssen das jetzt gar nicht super theoretisch machen, aber was ist denn eine Unternehmenskultur eigentlich aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht?
Also wissenschaftlich kann ich da jetzt nicht mit der perfekten Antwort glänzen wahrscheinlich, Moritz. Für mich ist Kultur, ich sage immer, dass wenn du einen Raum betrittst, ob das jetzt das Office ist, ob das das Lager ist, ob das eine Schulklasse ist, es kann ja überall sein, also überall ist ja herrscht irgendeine gewisse Kultur, dann ist das Gefühl, was einen da überkommt. Und das kennt man ja. Also man geht in das eine Office und hat das Gefühl, ist es schon, dabei fängt es an, wie guten Morgen gesagt wird, wie ist der Raum, guckt man sich an, grüßt man sich, wie ist so die Harmonie, oder aber man merkt man ja auch ganz deutlich, wenn man irgendwo reingeht, das Gefühl hat, oh, hier irgendwie ist hier dicke Luft, was auch immer dicke Luft ist, ne? Und dieses Gefühl, was man da spürt, das ist für mich die Unternehmenskultur.
Und jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die so in den letzten Jahren darüber gesprochen haben, dass sie einen Kulturwandel vorantreiben wollen und so. Dann fragt man sich immer so ein bisschen, wie die wohl jetzt sein mag, die Kultur, wenn sie denn so stark geändert werden muss. Aber wie ist denn, vielleicht gar nicht so sehr, wie ist die Kultur jetzt bei euch, sondern was ist so euer Zielbild oder dein Zielbild als eine Unternehmenskultur, die ihr bei Hellmann etablieren wollt? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Weil das Gefühl, was du eben beschrieben hast, wenn man in einen Raum kommt, das kann man ja vielleicht gar nicht so leicht aufschreiben, was das denn eigentlich, wie man das herstellt, was das bedeutet.
Mhm. Ja, puh, sind jetzt mehrere Dinge, die du gesagt hast, die ganz wichtig und ganz relevant sind. Also ich glaube, erstmal gibt es Kultur immer. Also es ist nicht etwas, was man, lass uns jetzt mal eine Kultur aufbauen, sondern die ist ja immer da. Die Frage ist, wie kümmert man sich darum? Und alles, was irgendwie wichtig ist, was besonders ist, das muss man schützen, das muss man pflegen vor allen Dingen. Und dieses Pflegen, da setzen wir eigentlich an. Also wir sagen gar nicht, auch das, was wir gemacht haben in den letzten eineinhalb Jahre, ist jetzt nicht so, dass wir die Firma mit einer komplett neuen Kultur überstülpt haben, sondern da ist ja etwas. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben analysiert, durch wirklich eine große Umfrageanalyse aller Stakeholder, mal reingeguckt, wo sind wir eigentlich richtig gut? Also was machen wir heute richtig, richtig gut? Und wo können wir eigentlich besser werden? Und das, was gut ist, das müssen wir natürlich noch besser machen und schützen. Und da, wo wir Potenzial haben, das müssen wir irgendwie verbessern. Das war erstmal vielleicht der Anhaltspunkt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für andere Unternehmen oder andere Organisationen, dass man eben nicht anfängt, komplett Tabula Rasa zu machen. Das verletzt ja auch, ne? Das nimmt ja auch den Leuten den Boden und den Füßen weg, wenn sie das Gefühl haben, jetzt verändert sich hier alles. Das ist nicht gut. Man braucht schon irgendwie einen Anker. Und den hatten wir als Hellmann. Ich glaube, wir sind schon immer sehr, sehr stark gewesen, was die Kultur angeht. Also kann ich für mich beurteilen, ich bin jetzt 4 Jahre dabei, also ich würde sagen mittellang dabei, und wir haben eine super starke Willkommenskultur, das habe ich so eigentlich in der Form noch nie erlebt, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich richtig willkommen und man freut sich, dass man da ist. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und das gesagt und das erkannt, haben wir gesehen, hey, das ist wirklich was Wertvolles, lass uns das noch weiter schützen, weiter aufbauen. Und genau, was wir gemacht haben, ist zu gucken, wo wollen wir hin, wie wollen wir uns auch verbessern. Und dann, und das ist das nächste, Moritz, das ist eine Reise. Also man endet auch damit nicht. Das Zielbild ist eigentlich nie fertig, sondern es ist ein stetiges daran arbeiten, sich weiterentwickeln und eben auch anpassen und justieren wieder, weil sich der Markt auch verändert, ne? Insofern ist es eine Reise, die nicht endet. Es macht ganz viel Spaß, und ich glaube, jedes Unternehmen, was wirklich ernsthaft daran geht, kann daran nur profitieren.
Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um? Also Unternehmenskultur als solches, Hellmann, als aber eben auch dann die unterschiedlichen Locations, in der ihr seid. Dort gibt es nämlich auch Kulturen, die erstmal per se mit der Unternehmenskultur erstmal indirekt nur was zu tun haben, nämlich traditionelle Werte aus den einzelnen Gesellschaften heraus, die ja natürlich auch irgendwie das Unternehmensbild prägen. Und das kann durchaus eine sehr paradoxe Situation sein, weil das ein Spannungsfeld letztlich sein kann. Wie bespielt ihr dieses Spannungsfeld? Wie geht ihr damit um, diesen unterschiedlichen Kulturen auch Raum zu geben in einer Unternehmenskultur?
Ja, super gute Frage, Timo. War eine, die wir uns auch gestellt haben. Beispielsweise, dass die Ideen, die wir haben oder die Gedanken, also es geht ja auch viel um das Thema Werte, also welche Werte sind uns wichtig. Aber das überraschende Ergebnis war, so unterschiedlich ist das gar nicht. Also wenn es einem gelingt, Werte zu finden, wo alle sagen, und die kann man finden, wo alle sagen, ja, das macht absolut Sinn. Also einer unserer Kernwerte ist beispielsweise das Thema Caring, also dass wir uns kümmern, um uns gegenseitig Mitarbeitende, aber auch eben um den Partner, um den Planeten, um die Kunden. Und da ist es so, da gibt es eigentlich keine Kultur auf der Welt, die sagt, das finden wir aber jetzt richtig doof, sich zu kümmern um andere. Insofern, glaube ich, geht es nur darum zu erkennen, was sind die elementaren, übergeordneten Werte und Dinge, wo alle sagen, ja, da, das fühle ich. Und dann gibt es natürlich Ausprägungen von Land zu Land, die ein bisschen anders sind. Also wir haben auch den Wert Reliable, das Thema Zuverlässigkeit. Und da sind einige strenger vielleicht als andere, aber da, im Kern bleibt es ja das Thema Verlässlichkeit. Und insofern hatte ich das Gefühl, dass es viel, viel mehr Verbindendes gibt, als dass es Trennendes gibt. Und darauf muss man sich auch fokussieren. Und wir haben super gutes Feedback bekommen. Und das war eigentlich zu keinem Zeitpunkt ein Problem tatsächlich.
Ich würde gerne nochmal eine Rolle rückwärts machen zu der Frage, wie Kultur definiert ist und wie sich das ausprägt. Das ist jetzt wirklich ein Thema, mit dem Timo sich deutlich mehr beschäftigt hat in der Vergangenheit als ich. Deswegen kann er die viel smarteren Fragen stellen und ich stelle die Fragen, die nicht wirklich naiv sind, oder nicht gespielt naiv, sondern wirklich naiv. Wenn ich mir das angucke, was ihr oder andere Unternehmen schreiben zu, das ist unsere Kultur, dann sieht das für mich alles identisch aus. Da steht Verantwortung für unseren Planeten, der Mensch im Mittelpunkt, unternehmerisches Mindset. Das, glaube ich, steht bei euch auch, das steht bei allen anderen so. Das ist ja, und das macht ja total Sinn. Dann nickt man und denkt, okay, so. Wo ich jetzt eben angefangen habe zu verstehen, was das bedeutet, war der Punkt mit dem Willkommen heißen, den du genannt hast. Das ist ja eine Ausprägung, die vielleicht, die dann wirklich unique ist, dass man sagt, wir setzen ganz viel Energie da rein, Leute, die bei uns neu anfangen, dafür zu sorgen, dass die ins warme Bett schlüpfen können und sich willkommen fühlen, alles da ist, alles funktioniert und nicht Montagmorgens beim Pförtner, ach ja, der fängt heute an. So. Das kann ich mir vorstellen, da wird sowas greifbar. Was sind so andere Aktivitäten oder andere wirklich konkrete Sachen für mich als ja, Mensch, dem das vielleicht ein bisschen ferner ist, wie man Kultur gestalten und greifbar machen kann unter den Überschriften?
Also erstmal gebe ich dir recht mit dem Thema, das kann ja jeder irgendwie schreiben, ne? Und es klingt irgendwie gut, wir kümmern uns um Planeten, das ist ja irgendwie in 2024 vielleicht nicht so verkehrt. Aber am Anfang ist es ja so, du kannst die beste Vision der Welt haben oder die tollsten Werte haben. Am Anfang ist es ja, sind sie einfach nur Buchstaben auf Papier oder Buchstaben auf einer PowerPoint-Slide, ja. Das berührt ja erstmal noch gar nicht. Ich glaube, die Magie kommt ja da rein, wenn du das spürst, wenn du merkst, das ist nicht nur da Buchstaben auf Papier, sondern ich merke richtig, das ist ernst gemeint. Und das ist dann nur durch Partizipation möglich. Also das heißt, was, glaube ich, nicht gelingt ist, da kannst du wirklich tolle Poster drucken, die kannst du überall aufhängen, glaubt ja keiner dran. Das heißt, damit man daran glaubt und daran festhält und auch selber sich darum kümmert, dass diese Kultur gelebt wird, musst du Räume für Partizipation schaffen, du musst darüber sprechen und da haben wir uns oder nehmen wir uns wirklich sehr, sehr viel Zeit für. Also, dass wir wirklich immer wieder in Dialog gehen, uns immer wieder challengen, auch jetzt, nachdem wir ein Jahr eigentlich erst quasi mit dem neuen Ansatz haben, mehrere tausend Rückmeldungen an Surveys haben und zu fragen, was gefällt euch, was ist gut, was ist nicht gut, was müssen wir machen. Und da kommt auch echt ehrliches Feedback. Also unsere Mitarbeitenden sind da auch schon fordernd dahingehend, dass sie sagen, hey, wir wollen noch mehr teilhaben, wir wollen das noch besser verstehen. Und das nehmen wir sehr ernst. Das ist so das eine. Und zu deiner Frage, wie merkt man das bei uns? Ich glaube, um mal ganz praktisch zu werden, also wir haben beispielsweise, wie gesagt, den Wert bei uns Caring und Entrepreneurial. Also das eine ist so das Thema sich kümmern und das andere ist das unternehmerische Handeln. Und da würde ich schon sagen, auch mit dem Vergleich, den ich habe mit vielen anderen Stationen, die ich in meinem Leben haben durfte, das Caring ist bei uns außerordentlich vertreten, also dieses sich kümmern und es spiegelt sich in ganz, ganz vielen Dingen wieder. Also das fängt an bei der nicht so lange, das Thema Pandemie, wie die Firma damit umgegangen ist, die Geschäftsleitung, also in puncto Unterstützung, da ging wirklich, das fand ich schon bemerkenswert, also wie sehr da geguckt wurde, geht's allen gut, was können wir tun, können wir euch irgendwie auch finanziell teilweise, ne? Also das muss man schon sagen, es war extrem, aber auch so, also wenn unter Mitarbeitende bei uns in Schieflage kommen, warum auch immer, dann gibt's wirklich die Möglichkeit, wir haben ja diese gemeinnützige Organisation, auch Hellmann Helps, dass man da als Unternehmen zusammenrückt und sagt, ja, wir unterstützen unsere Kollegen, die jetzt in NRW von der Flut betroffen waren. Das ist, glaube ich, auch so nicht selbstverständlich. Also das ist wirklich schon besonders. Und das andere Thema, unternehmerisches Handeln, das spüre ich auch ganz extrem. Also obwohl wir so ein großes, global agierendes Unternehmen sind, habe ich zum Beispiel für meinen Verantwortungsbereich relativ viele Freiheiten. Also ich spüre das schon, dass ich quasi das Vertrauen habe, Dinge anzupacken, so wie ich denke, dass sie richtig sind, ohne jetzt 800 Schleifen machen zu müssen. Und das ist schon auch, würde ich sagen, besonders. Gibt es auch nicht so überall, zumindest nicht in dieser Größenordnung. Also klar, wenn du mit einem kleinen 100-Mann-Betrieb arbeitest, dann ist das vielleicht so. Aber bei so großen Unternehmen, glaube ich, ist das eher die Ausnahme als die Regel. Und die zwei Dinge, würde ich schon sagen, sind außerordentlich spürbar bei Hellmann.
Wie viel würdest du sagen, ist dem Umstand geschuldet, dass Hellmann ein Familienunternehmen ist im Vergleich zu anderen Stationen? Ist das, merkt man, dass das ein zentraler Treiber für diese ganzen Anstrengungen ist?
Spielt eine essentielle Rolle aus meiner Sicht. Ich hatte das Glück, die Familie auch kennenlernen zu dürfen. Die waren auch in diesem Prozess, wo wir quasi das Thema Unternehmenskultur nochmal neu aufgerollt haben, auch aktiv dabei, sind wirklich super daran interessiert an diesem Thema. Und das spürt man an allen Ecken und Enden, dass das ein Herzensthema für die ist und dass die Mitarbeitenden denen wirklich wichtig sind. Und das ist natürlich extrem wertvoll, ganz klar.
Ich hätte mal eine Frage, auch wieder ein Spannungsfeld, eine Spannungsfeldfrage, weil das eine ist, das hast du gerade beschrieben, Werte zu ermitteln, Unternehmenskultur zu Papier zu bringen, sage ich jetzt einfach mal, also da den größten Konsens zu finden, die Stärken dessen auch rauszuarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es das Spannungsfeld in der Führungskultur selbst, indem man halt vor allem dann runterkaskadiert aufs Mittelmanagement dieses Spannungsfeld halt auf deren Rücken quasi austragen lässt zwischen eben Wirtschaftlichkeit als aber eben dann eben auch so Unternehmenskultur, Werte. Wie geht ihr mit dem Thema um, wenn es um Führungskultur halt geht? Sucht ihr euch spezielle Leute auf der Ebene, die euch dabei unterstützen, diese Werte auch voranzutreiben? Unterstützt ihr auch die aktuelle Führungsmannschaft im Mittelmanagementbereich, diese Spannungsfelder auch auszuhalten? Weil da in dem Bereich kann vieles gut funktionieren, Stichwort Role Modeling, aber auch eben sehr viel schief gehen.
Ja, wieder sehr gute Frage, Timo. Ist tatsächlich für das Jahr 2025 etwas ganz oben auf der Agenda, weil wir auch genau das erkannt haben. Also ein Grundprinzip ist bei uns auch Lead by Example, also mit Vorbild führen, weil wir auch spüren, dass überall dort, wo das Führungsteam das Thema Unternehmenskultur wirklich beherzt anpackt, das annimmt, vorlebt und vorgibt, da floriert das, da funktioniert das richtig gut, wir kriegen super Rückmeldungen. Und dort, wo das Führungsteam vielleicht auch durch das Naturell bedingt dem Thema nicht so viel Zeit einräumt, da kriegen wir auch eher tendenziell negatives Feedback der Mitarbeitenden, die sagen, hey, bei uns findet das so gar nicht statt. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Insofern gibt es da auf jeden Fall eine Korrelation und zweierlei, also zum einen müssen wir natürlich oder wollen wir natürlich unsere Führungskräfte unterstützen auch die fortwährend dabei, wie kann man das in den Alltag integrieren. Und das andere Thema, Timo, das finde ich gut, dass du es angesprochen hast, das Thema Wirtschaftlichkeit und Kultur wird ja häufig so konträr gesehen oder jetzt überspitzt formuliert, nach dem Motto, naja, da haben wir jetzt kein Geld für Kultur. Ich sehe das ganz anders oder wir sehen das ganz anders, sondern das ist kein Entweder-Oder oder jetzt müssen wir Geld in die Hand nehmen, sondern eigentlich sind wir der Überzeugung, du brauchst diese Kultur unbedingt, um wirtschaftlich agieren zu können langfristig. Und ich glaube, dieses Mindset zu schaffen und dieses Wissen zu vermitteln, das ist auch eine große Challenge. Und den Leuten zu vermitteln, das ist kein Gegensatz. Und es ist auch nicht so, dass du jetzt Geld verlierst, weil du dich jetzt mal drei Minuten um deine Kultur im Team kümmerst. Mitnichten. Also ich glaube, jedes Meeting, wo man spürt, das kennen wir alle, wo man das Gefühl hat, ich nehme wieder das Thema dicke Luft, obwohl ich diesen Ausdruck gar nicht so gerne mag, aber der ist so, passt so gut, finde ich. Jeder spürt im Raum 10 Leute, 5 Leute, irgendwie ist es hier, das passt hier einfach nicht, aber der Manager oder die Managerin versucht mit Ach und Krach diese Agenda durchzuwürgen. Und das hat vorne und hinten keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Stattdessen wäre wahrscheinlich viel, viel sinnvoller, aus dem Konstrukt mal auszubrechen und sagen, Leute, was ist denn hier gerade los? Lass uns auch mal sprechen, ganz konkret. Wie fühlst du dich? Was ist los, Moritz? Und wenn man das mal macht, wenn man mal diesen dicken Elefanten aus dem Raum holt, und das ist ja häufig das Thema, so das Thema Werte oder was beschäftigt uns, dann kann man sich auch wieder auf die Agenda konzentrieren. Und ich glaube, diesen Mut zu haben oder auch diese Weitsicht zu haben, hey, nimm dir mal Zeit für die Menschen erstmal und dann kann man alle Themen noch danach bearbeiten. Ich glaube, dieses Wissen, das muss noch viel mehr verankert werden. Ja, und das ist auch eine große Aufgabe, die wir haben.
Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Episode, da verbringen wir durchaus Zeit in Berichten, Websites und so weiter, habe ich euren Nachhaltigkeitsbericht gelesen. Nicht alles, aber so die Highlights. Und ich bin über eine Zahl gestolpert und die bezieht sich auf die Mitarbeiterfluktuation in 2023. Ihr berichtet die, andere tun das nicht. Ich weiß, dass sie bei anderen aber ähnlich aussieht wie bei euch. Die Zahl ist 23% für 2023, exklusive Mexiko, weil es da irgendwelche besonderen Dinge gibt. So. 23%, das heißt ein Viertel der Belegschaft wechselt in einem Jahr. Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nach Hierarchieebene und in den Leadership-Rollen. Wahrscheinlich, würde ich annehmen, deutlich niedriger als im operativen Bereich. Meine Frage ist jetzt aber, wenn Kultur was ist, was man zwar in Statements irgendwie niederschreibt, das wollen wir, aber effektiv das Ergebnis von dem ist, was du lebst, also sehr wenig greifbar und niedergeschrieben ist, wie schafft man dann, oder ist es notwendig, das trotzdem irgendwie zu formalisieren, wenn du so einen doch recht großen Turnover jedes Jahr hast, weil dann Teile derer, es kann ja auch eine Chance sein, dass die Leute, die das nicht so leben, dann rausgehen, aber vor allen Dingen ist es doch eine Herausforderung, das immer wieder den Leuten näher zu bringen, die neu joinen. Was gibt es zwischen dem High-Level-Statement und der gelebten Kultur als Brückenelement?
Also was wir gemacht haben letztes Jahr weltweit, wir haben sogenannte, also unsere Kultur ist verankert im Hellmann Promise, so der Name, und wir haben weltweit für alle Mitarbeitenden Events, Workshops organisiert, also wirklich aktiv, face-to-face, das war uns auch ganz wichtig und das hat eine riesengroße Energie entfaltet. Also alle, die da partizipiert haben, waren wirklich hellauf begeistert und haben diese Kultur quasi spürbar gemacht. Es war sehr witzig, es war unterhaltsam, es war kurzweilig, es war auch teilweise emotional und ich glaube, das war so der Schlüssel zum Erfolg, würde ich sagen. Und was wir erkannt haben für uns auch als Lessons Learned, auch als Feedback von diesen Surveys, war genau das, Moritz, also ihr habt sehr gute Fragen, muss ich sagen, dass diejenigen, die dazukommen natürlich, die kriegen dann von uns eine Broschüre in die Hand und sagen, ja, das ist der Hellmann Promise, den erklären wir jetzt mal kurz, aber wie du sagst, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, das dann zu erfassen. Und was wir jetzt für uns als Takeaway haben, dass wir ab sofort wirklich für jeden Mitarbeitenden, der neu startet, ein sogenanntes Promise-Event oder eine Activation haben wollen. Das heißt, jeder durchläuft dann quasi mal so eine Session oder so einen Workshop, damit wir sicherstellen, dass zumindest mal ein gewisses Fundament bei jedem vorhanden ist. Das ist so ein Thema und dann immer wieder auch andere Kampagnen und Aktionen, um eben, und das war eine Quintessenz, die wir hatten, Kultur muss spürbar und erlebbar sein. Und da suchen wir immer wieder nach Möglichkeiten, gucken uns auch um, also auch wir recherchieren so, was gibt es da noch anderes, so was machen andere schlaue Firmen oder andere schlaue Organisationen. Und das adaptieren wir, weil eben dieses erlebbar machen, spürbar machen ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst Poster, du brauchst Broschüren, ist alles super, aber du brauchst eben vor allen Dingen Plattformen und Möglichkeiten für den Austausch und für den Dialog.
Wie ist denn da in dem Kontext die Zusammenarbeit, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, mit den Personalabteilungen, mit HR? Weil das eine hast du schon herausgestellt, quasi die Willkommenskultur. Das ist so der Recruitment-Teil, der sich damit verbindet. Das andere ist natürlich auch, dass sich Mitarbeiter in der Firma selbst wohlfühlen, dass sie halt nicht eben den Job wechseln. Jetzt mal ausgeklammert eben Fluktuation aufgrund besseren Angebots, was auch immer, sondern ich rede jetzt einfach erstmal aus kulturellen Gründen, weil wir wissen alle, Menschen kommen zu einer Firma wegen der Firma und verlassen eine Firma gegebenenfalls wegen der Führung beispielsweise. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Aber es geht auch dann, wenn Menschen tatsächlich dann gehen, weil sie ein besseres Angebot haben, auch dort eine Austrittskultur zu etablieren. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass da ein extreme Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen halt stattfinden muss, um diese Maßnahmen dann tatsächlich auch umzusetzen. Wie sieht das bei euch aus?
Ganz spannend, habe ich auch neu gelernt, dass ich kannte den Ausdruck vorher gar nicht, ehrlicherweise muss ich mich jetzt mal outen, so Exit-Gespräche, dass es das gibt, klingt irgendwie ganz komisch, aber die gibt es wohl und bei uns, auch da sind wir, glaube ich, wieder besonders relativ ausführlich und ehrlich und nett und immer so, und das fand ich auch ganz spannend, so, dass quasi im Gespräch der Person auch das Gefühl gegeben wird, du kannst zurückkommen, es ist alles gut, wir sind jetzt hier nicht irgendwie mit bösem Blut auseinandergegangen, sondern ist alles in Ordnung, wir können das verstehen, häufig, du hast es angesprochen, macht ja auch ein Wechsel aus verschiedensten Gründen Sinn, ja, man möchte sich weiterentwickeln in der konkreten Position, die haben wir vielleicht gerade einfach nicht und das gibt es bei Unternehmen A oder B eher. Und was wir haben, und das ist wirklich, glaube ich, auch besonders, ist, dass wir relativ viele Leute haben, also relativ ist immer natürlich schwierig zu betiteln, aber wir haben Zurückkommer, Also das heißt, wir haben Kollegen, die weggehen, vielleicht weil sie ein besseres Angebot haben irgendwo, die dann nach ein oder zwei Jahren wiederkommen und sagen, hey, ja, mir hat es irgendwie Hellmann Spirit hat mir gefehlt. Und das ist ja schon was Besonderes, ne? Also habe ich so auch noch nicht erlebt. Aber ich glaube, wie du sagst, ist es wichtig, mit den Menschen immer im Dialog zu bleiben. Es gibt verschiedenste Gründe und auch, und wir wollen auch verstehen, also alle, die gehen, weil sie, sag ich mal, persönlich, also wo es Gründe sind, die jetzt nicht mit der Kultur zusammenhängen, sondern andere Gründe, Weiterbildung, es ist einfach ein möglicher Schritt, es ist ein Umzug. Das wirst du nie vermeiden können, das ist auch okay. Aber überall dort, wo es wirklich vielleicht an dem Thema Kulturscheit, da gucken wir auch richtig hin und da versuchen wir auch wirklich zu verstehen, was ist da eigentlich passiert, weil da brauchen wir uns nicht vorzumachen bei so einer großen Firma. Natürlich gibt es solche Fälle und darüber müssen wir sprechen, die müssen wir transparent machen und darüber zu sprechen ist ja der erste Schritt, auch wenn man nicht sofort eine Lösung hat und ich glaube, da sind wir schon sehr transparent.
Und wie ist das jetzt mit dem expliziten Fall, den Moritz angesprochen hat, wenn man so ein KPI auch nach außen hin verkörpert, eine Fluktuation von x Prozent, man möchte die jetzt verbessern. Ich weiß, du hast auch am Anfang schon erklärt, du bist gerade gestartet. Soll es dann oder ist es schon so oder soll es in Zukunft so sein, dass aufgrund dieser Tatsache, die man verbessern möchte, dieses KPI, du in enger Zusammenarbeit dann arbeiten musst mit beispielsweise HR, um halt Maßnahmen abzuleiten aus eurem Wertekorsett, was ihr definiert habt, um dieses KPI zu verbessern?
Machen wir sowieso, also mit HR arbeiten wir wirklich Hand an Hand, das geht gar nicht ohne, also es ist eine ganz, ganz starke Kraft bei uns und auch das Thema KPIs zum Thema Kultur hatten wir eben schon so ein bisschen, dass Kultur manchmal so ein bisschen diesen soften Charakter hat, ja, so ein bisschen Kultur machen und weil wir das so ernst nehmen, haben wir genau das uns selber auch quasi aufdiktiert, wir brauchen was Messbares, also eigentlich, wenn wir von uns sagen, auch einem Interviewpartner quasi, hey, unsere Kultur ist richtig stark, dann kommt natürlich immer mal wieder die Frage, woran macht ihr das fest? Und das kann ich natürlich ganz viele Geschichten erzählen, sind aber nicht messbar. Und genau das wollen wir machen, da wollen wir KPIs etablieren. Ich glaube natürlich, das Thema Fluktuation muss auch da eine Rolle spielen, ist aber nicht die einzige Kennzahl, die wir etablieren wollen, sondern uns schwebt vor, dass wir in einem gewissen Turnus immer wieder Umfragen machen, genau zu dem Thema, hey, wo stehen wir Belegschaft? Ist das so? Verbessern wir uns? Wie entwickeln wir uns eigentlich? Insofern ist das messbar machen der Kultur ganz essentiell, ganz erforderlich, um auch diese Glaubwürdigkeit zu wahren.
Dann nutze ich mal den Punkt Messbarkeit als Brücke zum anderen Thema, also ein Element eurer Kultur oder etwas, worüber du jetzt berichtet hast, wo ihr auch drüber schreibt, was ihr verbessern oder woran ihr arbeiten wollt, ist Vielfalt zu steigern. Das beinhaltet, und da berichtet ihr in Zahlen drüber, natürlich Geschlecht, Nationalität, aber natürlich auch noch eine ganze Menge andere Faktoren, die deutlich weniger messbar sind, wie, weiß ich nicht, politische Einstellungen, Neurodiversität, Leistungsfähigkeit, all diese ganzen, also ich glaube, der erste Satz war irgendwo, Hellmann ist bunt und die Welt ist ja bunt, ne? Menschen sind ja einfach unfassbar unterschiedlich. Mhm. Wie versucht ihr konkret, das zu treiben, diese Vielfalt? Weil ich glaube, in unserem Kreis hier zu dritt und hoffentlich auch bei der Hörerschaft müssen wir nicht erklären, warum Vielfalt Sinn macht. Aber wie kommt man da hin?
Also ich glaube, das Erste ist, also ich würde das ich wäre da nicht so confident wie du in puncto, da ist es jedem klar. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube,
meine Blase,
durchaus. Ja. Ich glaube, ja, wahrscheinlich ist das so. In meiner kleinen Blase ist das auch so. Völlig klar, natürlich. Wir brauchen Vielfalt, brauchen alle am Tisch. Ich glaube, dass bei vielen immer noch so ist, ja, wir brauchen das, weil die Gesellschaft das gerade so suggeriert oder fordert oder ne, weil das halt irgendwie wichtig ist. Mhm. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer in die Diskussion einsteigt, dann merkt man doch, dass es vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass es tatsächlich auch wieder ein hartes Kriterium ist für Erfolg. Also du brauchst verschiedene Perspektiven, um gute Lösungen zu kreieren. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht klar, weil sie zu sehr in ihrer eigenen Bubble sind. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, wie kann man das schaffen? Ich glaube, ich bin großer Fan von, ich glaube, dass du Bilder brauchst, du brauchst Vorbilder. Du brauchst Personen, wo du dich irgendwie siehst. Also es gibt so ganz viel Statistiken, ganz viel Bilder. Also ich kenne eine, da kenne ich mich so ein bisschen aus, dass es beispielsweise junge Mädchen im Alter von 6 Jahren, die glauben zum Beispiel nicht mehr, dass sie alles werden können, anders als Jungs. Ne? Also junge Mädchen, wenn sie 6 Jahre alt sind, glauben zum Beispiel nicht mehr, dass sie Astronautin werden können. Und das liegt ja nicht daran, also was passiert denn da von 5 auf 6? Es passiert Folgendes, dass es einfach viel zu wenig Bilder gibt von Astronautinnen beispielsweise. beispielsweise jetzt, die sie sehen. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, weil da geht so viel Potenzial verloren, da gehen so viele Chancen verloren, weil ein Mensch quasi gar nicht sich dahin entwickeln kann, wo er wahrscheinlich sein bestes Potenzial hätte, weil er einfach zu wenig Bilder sieht, die so aussehen wie sie oder wie er. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und das ist ja nicht nur bei Kindern der Fall, das ist auch bei Erwachsenen der Fall. Also wenn ich quasi in einen Raum komme, ein großes Management-Board und da sind irgendwie, leider muss ich es jetzt sagen, nur eher alte weiße Männer, dann sehe ich mich da jetzt erstmal nicht sofort. Ja? Dann denke ich so, wie passe ich denn da an den Tisch und geht das überhaupt? Und da braucht man quasi so Türöffner, nenne ich das immer. Man braucht Personen, die quasi sich trauen, da mitmachen, um dann andere auch nachziehen zu können. Und das ist ein langer, langer Prozess. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg als Gesellschaft, aber auch jetzt bei uns als Firma. Aber wir haben einfach diese starren Strukturen und da wirklich die komplett aufzubrechen, ich glaube, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen.
Ich setze mir einen Termin in den Kalender, um mit dir über dieses Thema nochmal zu reden in ein paar Jahren.
Ja, unbedingt.
Wenn deine Tochter in die Kita und in die Schule kommt. Das war der Punkt bei mir, eine neue Erfahrung zu sehen, wie meiner Tochter implizit eingeimpft wird, dass sie nicht alles kann. Die Mutter, die fremde Mutter, die meiner Tochter erklärt, dass Mädchen keine Löcher buddeln auf dem Spielplatz. Was machst du dann? Also kannst du ihr erklären, oder du kaufst ihr halt eine große Schaufel nächsten Tag, eine größere als der Seppel hat, dessen Mutter sagt. Ja, aber weißt du, das ist für mich und wahrscheinlich wirklich peinlich, dass man das da erst wahrnimmt, dass sowas gebaut wird, ganz aktiv von auch Erzieherinnen in der Kita. Naja, kurzer Exkurs, ich trage mir den Termin ein. Wir haben ja nur das Gleiche studiert, das haben wir noch gar nicht verraten. Also ich weiß ganz genau, was du vor 19 Jahren gelernt hast im Studium, weil das war das Gleiche, wie ich gelernt habe.
Oh Gott, das ist so lange her.
Fast 20 Jahre, aber
Gott, Wahnsinn,
Wir haben gelernt, Integrale zu lösen. Wir haben alle Arten von Fingerfräsern am Geruch erkannt. Wir haben diesen ganzen prozessualen, mathematischen Quatsch, oder nein, nicht Quatsch, aber das war der Fokus, ne? Ich bin dabei geblieben, ich kann nur zahlen und was man greifen kann. Du hast offensichtlich in den 15 Jahren seitdem einen harten Schwenk gemacht. Wie lernt man das? Also was ist deine Empfehlung für Leute, die das jetzt hören und sagen, okay, Kultur, daran zu arbeiten, ich als Teamleader in einem Warehouse oder so, auch wenn mein Unternehmen das vielleicht nicht hergibt, aber in meinem Team möchte ich es machen, aber ich bin da wie Moritz, ich habe da keine Ahnung von. Wie nähert man sich dem an? Muss man irgendwo hin, wo die Kultur cool ist und das dann transportieren oder gibt es andere Möglichkeiten?
Also ich glaube ehrlicherweise, dass das jeder kann, weil es fängt immer damit an, ich sage immer, die Teams, die Gruppen, die Unternehmen, die Schulklassen, also egal, wo Menschen aufeinander kommen, ich glaube ganz fest daran, es sind die erfolgreichsten, die am besten miteinander können, die sich wohlfühlen, die einen Raum haben, wo sie denken, hier gehöre ich hin, hier passe ich zusammen und wir haben hier auch ein gemeinsames Ziel und wir alle tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. Und jeder Mensch weiß ja, wie es ist, sich gut zu fühlen. Also ich kenne die Situation ja. Und dann muss man sich fragen, wenn man jetzt in der komfortablen oder privilegierten Situation ist, ein Team leiten zu dürfen, dass man sich fragt, das Erste, was man sich fragt, ist, was brauchen meine Leute? Was brauchen meine Leute und wer sind die überhaupt? Und man muss sich die Zeit nehmen, wenn man ein Team hat, nicht nur zu überlegen, 2025, da wollen wir jetzt die Zahlen schaffen, wir müssen die und die Container bewegen und überhaupt, der Kunde muss auch noch rangeschafft werden. Das ist alles richtig, ist alles absolut richtig, gehört aber eher zu diesem strategischen oder taktischen Teil. Aber jeder kennt das Thema Culture Eat Strategy for Breakfast. Das heißt, du brauchst ja erstmal eine Mannschaft oder eine Kultur, die das möglich macht. Und das geht nur, wenn die Menschen sich gesehen fühlen und gehört fühlen. Und das fängt aber an, nicht nur zu wissen, dass Moritz in meinem Team arbeitet und 38 ist und irgendwie zwei Kinder hat, sondern auch zu wissen, Moritz, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du eigentlich? Was ist dir wichtig? Wo kommst du her? Was hast du für eine Prägung? Und diese Zeit, die muss man, glaube ich, investieren. Da gibt es auch keinen Shortcut zu, weil nur dann kann man echte Beziehungen aufbauen. Und wenn man echte Beziehungen aufbauen kann, dann kann man auch quasi gemeinsam überlegen, und was ist uns jetzt hier wichtig als Gruppe? Und ich glaube, diesen Rahmen zu schaffen, damit fängt es an. Also wirklich einen echten Rahmen zu schaffen und zu gucken, wen habe ich hier als Gruppe, was ist jetzt für ein Team, das aufzubauen und da rein zu in die Gruppe. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, irgendwo hinzukommen und zu sagen und zu denken, man hat alle Ideen, die es braucht, man hat alle Lösungen, die es braucht und man hat sowieso alle Wahrheiten, die es braucht. Die hat man nicht. Die hat man nicht, sondern man muss zuhören, das ist das Essentiellste, und sich wirklich Zeit für diese Themen nehmen. Und dann ist es Learning by Doing. Also ne, auch mal zu fragen, was möchtest du denn, Moritz? Worauf habt ihr denn Bock, Timo? Was wollen wir machen hier im Team? Und da kommen immer gute Sachen bei rum. Und dann muss man denen quasi auch diese Bühne geben und so einfach starten.
Sehr gut. Und jetzt will ich zum Ende noch, habe ich eine Frage, auf die ich mich von Anfang an freue. Weil ich habe was über dich gelernt in der Vorbereitung, denn wir haben uns 10 Jahre mindestens nicht gesehen.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich dich natürlich gegoogelt viel rausgefunden, denn du bist nicht nur Führungskraft bei Hellmann, sondern vor allen Dingen auch in der Vergangenheit eine extrem erfolgreiche Sportlerin. Du hast 8 Jahre beim, und ich tue jetzt so, als würde ich das kennen, nicht, aber beim Eimsbüttler TV, bist Trainerin im Basketballbereich, hast die von der untersten Liga in die zweite Basketball-Bundesliga geführt. Ich kenne mich da nicht aus, ich kenne Dirk Nowitzki und weiß, wie Basketball aussieht.
Das ist schon mal gut.
Aber das klingt schon, das ist schon ein sehr hohes Niveau. Im Profibereich bis heute in Bagdad Heide, die spielen in der Regionalliga. Ich habe Leute gefragt, die sich mit Basketball besser auskennen als ich. Die waren sehr beeindruckt von dem Ganzen. jetzt ist natürlich die einfache Frage, die naheliegende Frage, was ist einfacher, Vielfalt in der Logistik zu pushen oder ein Team in die zweite Bundesliga zu führen? Die stelle ich nicht, aber was kann man aus diesem Mannschaftssport, als Führungsperson in dem Mannschaftssport, da gibt es ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Ansätze. Und das kenne ich nicht, weil ich nur Individualsport, den ich mit mir selbst ausmachen muss. was kann man aus dem Sport mitnehmen, lernen für deinen Job jetzt letztlich, für Transformation von wie wir Logistik heute machen?
Also man kann super viel lernen, um das vielleicht auf das Thema Vielfalt so ein bisschen zu münzen. Es ist so, wenn du einen Teamsport machst, kann jetzt Basketball sein, kann Fußball sein, kann alles sein, aber teilweise auch wahrscheinlich beim Einzelsport, aber Teamsport insbesondere, da ist es ja so, man hat ein Ziel, ja, man möchte ein Spiel gewinnen, man möchte die Meisterschaft gewinnen, möchte aufsteigen, also, oder man möchte in die Playoffs, also wie das so ist. Und das ist meistens gar nicht so einfach, weil es mindestens 10 andere Teams gibt, die das auch haben wollen. So, die wollen da auch hin. Und in der Regel, wenn man halt kompetitiv ist und alle auf einem Level, dann hat man Spieler oder Spielerinnen. Es gibt verschiedene Positionen. Und in der Regel ist es so, gerade wenn man weit kommt in den Playoffs, ist auch im Profibereich so, dann weiß man ja auch eigentlich, Real Madrid und Barcelona, das kann immer so und so ausgehen. Also man kann nicht von vornherein sagen, Real wird immer gewinnen oder Barcelona wird immer gewinnen. Und dann ist ja immer die Frage, was entscheidet eigentlich dann meistens den Sieg oder die Niederlage? Und da gibt es ja im Sport, spricht man viel so vom Lockerroom, von der Chemistry. Und ich glaube persönlich ganz, ganz fest daran, das ist essentiell, das ist das A und O. Wenn du eine Mannschaft hast, wo jeder das Gefühl hat, ich bin wichtig, ich habe zwar eine andere Rolle als der andere, es kann nicht jeder der Ronaldo oder der Messi sein, das funktioniert einfach nicht, also man braucht nicht 12 Messis in der Mannschaft oder 11 in dem Fall, aber mein Beitrag ist genauso wichtig wie der von dem oder der. Und ich glaube, das ist so ganz entscheidend, das rauszuarbeiten, dass für so einen Teamerfolg jeder wichtig ist, jeder Beitrag wichtig ist, dass man ein gewisses Ziel hat und auch, jetzt das Thema Vielfalt, du brauchst verschiedene Charaktere, du brauchst verschiedene Persönlichkeiten, du brauchst verschiedene Arten, du brauchst ruhige Personen, du brauchst wilde Personen, du brauchst ein bisschen vorsichtigere. Und diese Klarheit, die wir beim Sport haben, dass ein Team nur dann erfolgreich ist, wenn du eben diesen Mix hast, die würde ich mir in der Logistik auch wünschen. Hm. Also in der Logistik, glaube ich, ist man da noch nicht so weit oder in der Wirtschaft allgemein, dass man diese Klarheit hat, ich muss auch mal eine Person XY haben mit Charakter XY, um diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, beim Sport ist es auf der Hand liegend, jeder weiß das. Und ich glaube, bei uns in der Wirtschaft, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf, wenn es darum um diese Klarheit, deswegen das hatten wir gerade das Thema, und das ist, glaube ich, noch nicht so klar. Und wenn die Klarheit eintritt, also wenn dieser Sense of Urgency wirklich da ist, dann passiert, glaube ich, auch Bewegung. Und da können wir, glaube ich, vom Sport auf jeden Fall einiges abgucken.
Nun möchte ich aber noch eine Frage stellen, weil ich bin Mannschaftssportler tatsächlich sogar. Ich hatte den Ball zwar nicht in der Hand, ich hatte den meistens am Fuß. Ah. Und wenn ich den an der Hand hatte, dann wurde abgepfiffen. Also ich habe Fußball gespielt.
Ich ahne, welcher Sport, ja.
Das ist die eine Perspektive, die total richtig und wichtig ist. Ich möchte aber noch eine Frage stellen auf die Kabine selbst, weil das eine ist der Sport, ne? Aber auch der Sport hat auch einen sozialen Auftrag an der Stelle. Was ich erfahren habe, und das hat mir geholfen, Diversität nicht nur zu erfahren, sondern eben auch gut zu heißen in vielen Fällen, diese unterschiedlichen Perspektiven, die auch in der Kabine dann halt zusammenkommen, sei es dann eben Alter, sei es Ethnien, sei es kulturelle Hintergründe, sei es was auch immer. Das heißt, in dem Moment, wo ich halt in einer Mannschaft zusammenarbeite, mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, Charakteristiken und kulturellen Hintergründen und eben auch altersbedingt Unterschiede, kriege ich halt diese unterschiedlichen Perspektiven auf diverse Themen, die man dann in der Kabine halt bespricht, sei es politische Themen, sei es aber auch irgendwelche Quatschthemen, die kriegt man dann frei Haus geliefert und stellt halt fest, es gibt diese unterschiedlichen Perspektiven, ohne dass ich sie vorher in meinem Habitus, in meiner Bubble in irgendeiner Art und Weise besprechen konnte, weil dort diese Menschen nicht existieren. Das halte ich für extrem super wichtig und daraus erkennt man auch die Notwendigkeit von und die Wichtigkeit von Diversität. Wie ist so deine Erfahrung im Basketballsport? Ich gehe davon aus, es ist die gleiche, dass diese Kabinen-Thematik eine ultra wichtig ist, um diese verschiedenen Perspektiven abzugreifen.
Super wichtig, super wichtig. Also gerade wenn man sich auch aktuell in Deutschland, aber in Europa oder wahrscheinlich global sogar die aktuelle Lage anguckt, es gibt super viele extreme Positionen. Also es gibt super viele extreme Positionen und das eine Lager möchte mit dem anderen eigentlich nicht mehr sprechen und alle haben die Wahrheit, nur der andere nicht und das ist ja nicht gut. Also es ist einfach nie gut für den Dialog und für eine Gesellschaft, wenn es zu extrem auseinandergeht. Und ich glaube, deswegen ist der Sport so essentiell, weil eben Menschen aus allen Ecken zusammenkommen, zwangsläufig, und man Räume schafft, wo man irgendwie locker darüber sprechen kann und man auch ein Verständnis entwickeln kann, warum hast du denn diese extreme Position? Und was ich auch gemerkt habe, und ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit dran, man hat ja meistens Angst, in Anführungsstrichen, vor dem, was man gar nicht kennt. Also, ne, so, deswegen weiß man ja zum Beispiel, dass so Rassismus ist ja häufig dort, wo es am allerwenigsten die Möglichkeit für Rassismus gibt, weil es da fast gar keine Ausländer gibt, beispielsweise. Ja, also im Osten gibt es ja immer wieder so Statistiken. Und ich glaube, das rührt wirklich daher, wenn du nie mit den anderen Personen sprichst, aus diesem Kulturkreis oder wo auch immer her, dann bildest du dir eine Meinung aus irgendwelchen Schlagzeilen, baust irgendwelche Ängste auf, die gar nicht reell existent sind. Und erst in dem Moment, wo ich merke, okay, Timo ist jetzt norddeutsch, weiß ich nicht, und jetzt spreche ich mal drei Wörter, merke ich, okay, ich schütze im Kopf, egal, auf jeden Fall deutsch wahrscheinlich, und dann merke ich, okay, Timo ist ja eigentlich auch ein cooler Typ, der zockt auch gern Basketball und der findet auch irgendwie Michael Jordan cool oder wen auch immer, dann hat man ja sofort irgendwie Verbindungspunkte und man nähert sich ein bisschen und man merkt, meistens ist es ja immer noch, ich bin davon überzeugt, ganz, ganz, ganz doll, das Verbinden ist eigentlich immer größer als das, was trennt. Nur wenn man immer wieder das Trennende nach vorne pusht und immer wieder, auch gerade heutzutage, dann suggeriert das bei einem natürlich, oh, wir sind so unterschiedlich, wir kommen nicht auf einen Nenner. Und ich glaube, der Sport macht das ganz gut möglich, bildet Brücken. Und meines Erachtens, um da wieder einen Schwenk zu machen, ist das auch im Unternehmen möglich. Also ich glaube auch, das ist innerhalb eines Unternehmens durchaus möglich. Vielleicht nicht in der Form, weil es so groß ist, aber ich glaube auch da haben wir einen Auftrag, den Dialog zu fördern und uns zu verbinden und einfach ehrlich zuzuhören. Insofern kann ich dem nur zustimmen, ja.
Ich glaube, das ist ein Abschlussstatement, was man so stehen lassen kann. Timo, als Norddeutscher, damit werde ich dich jetzt jahrelang aufziehen, Timo. Aber er wirkt super nordisch, finde ich auch.
Was ist es denn? Nicht norddeutsch, sondern?
Ich komme aus dem Pott.
Aus dem Pott, ja, siehst du, ist auch okay. Ist auch okay.
Shikran, ganz, ganz vielen Dank. Ich hätte noch ganz viele Fragen, zum Beispiel, wie man es alles unter einen Hut kriegt mit dem sehr, sehr guten Basketballtrainieren, dem Job, dem Kind, aber das besprechen wir mal ein anderes Mal. Das machen wir. Viel Erfolg weiterhin. Das klingt auf jeden Fall nach etwas, also wenn die Kultur nur halb so gut ist, wie du sie beschreibst, glaube ich, ist es ein ziemlich guter Ort, da zu arbeiten. Und wenn ich was Richtiges könnte in der Logistik, dann würde ich jetzt mal auf die offenen Stellen gucken. Aber ja, leider mit meiner Inselbegabung ist das wohl nicht möglich.
Ganz wir haben immer was, Moritz. Guck nach.
Okay, du machst mir Hoffnung. Sehr gut. Das Gleiche in Grün, der Podcast zu Nachhaltigkeit in Logistik und Lieferkette, ist eine Produktion von Timo Landner und Moritz Petersen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder sogar den Podcast abonniert. Das geht ganz einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf dgig.show.